Macht man's oder macht man's nicht? Wie viele von uns kennen das, dass man irgendeine Idee hat und so gerne ein Projekt starten würde, ein kleines Business gründen würde oder das eigene Buch schreiben möchte? Und genauso ging es Paulina und Laura auch. Damals vor 6 Jahren haben sie noch als Volontärinnen in einem Frühstücksfernsehen gearbeitet und waren meine Kolleginnen, meine ganz jungen Kolleginnen. Und hatten die Idee, komm, lass uns einen Podcast machen. Wie das kam, das erzählen sie uns heute und vor allem, wie sich das dann entwickelt hat. Super, super spannend. Paulina Kraser und Laura Wohlers sind beides die Macherinnen von Mordlust, einem Podcast, der in Deutschland unfassbar erfolgreich ist, gehört zu den Top 5 Podcasts in Deutschland. Unfassbar viele Hörer, davon erzählen die gleich. Und umso spannender ist es natürlich, dass sie einfach gestartet sind und gar nicht wussten, ob das überhaupt erfolgreich ist. Und sie hatten auch gar nicht so richtig einen Plan, wie das genau aussehen sollte. Sie wussten nur, dass sie es unbedingt machen wollen. Ich bin ganz am Anfang im Podcast. Damals war ich viel erfahrener natürlich in dem, was wir damals gemacht haben, nämlich Fernsehen. Und so kommen Dinge zusammen, die einfach zusammengehören. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten. So, ich freue mich gerade ganz, 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 ganz doll, weil ich mit Paulina und Laura sprechen darf, muss ich sagen. Paulinchen sitzt vor mir und Laura ist in London und es ist einfach wahnsinnig schön, euch euren Werdegang zu beobachten und dass wir jetzt hier uns austauschen, ist einfach sehr schön.
Ja, und uns auch wiedersehen nach Jahren immer noch.
Ne? Ja, das stimmt. Wobei wir beide sehen uns regelmäßig. Wir haben immer mal bei mir ein Weinchen getrunken und gequatscht oder auch jetzt gerade erst bei dir. Das ist ganz, ganz toll, aber Laura ist natürlich schon viele Jahre in London. Und wie geht's dir?
Ich freue mich total, dass du uns gefragt hast, ob wir mal zu dir in den Podcast kommen wollen und dass wir einfach mal quatschen können, weil wir uns wirklich lange nicht mehr gesehen haben. Das letzte Mal 2018 beim Frühstücksfernsehen.
Das stimmt. Das ist einfach schon sehr lange her und es war eben noch so eine ganz andere Situation. Ich bin ja schon irre lange beim Frühstücksfernsehen. Ihr beide wart, ich weiß gar nicht, beide Volontärinnen angefangen oder habt ihr davor schon als Praktikanten gearbeitet?
Also ich war ein Jahr vorher da, dann war ich als Volontärin da und als ich fertig war, kam Laura dann als Volontärin dazu.
Ja, ich war nur 2 Jahre da, genau.
Und dann seid ihr irgendwann gestartet mit eurem Riesenprojekt und gehört jetzt zu der Elite der Podcast-Szene. Das ist einfach so abgefahren und ich durfte das so miterleben, weil ich auch die ersten Ideen oder zumindest als bei euch die Idee gereift war, habe ich das mitverfolgt. Ich wusste gar nicht, was Podcast ist. Ja, aber ich möchte einmal ganz kurz noch auf diese Zeit zurückblicken, weil es war, und darauf bin ich ein bisschen stolz, wobei es ist ganz falsch formuliert, aber das finde ich so schön, dass ich bei euch beiden das Gefühl hatte, wow, da sind ganz junge Kolleginnen, die sind interessiert, die sind super sympathisch, machen einen ganz, ganz tollen Job. Und ich habe in beiden von euch richtig viel Potenzial gesehen. Und dass man sowas dann erkennt und vielleicht am Anfang sogar ganz bisschen gefördert hat.
Hast du bei mir auf jeden Fall, ja.
Ja, für mich, Marlene, warst du ja einfach nur sozusagen die große Moderatorin. Ja, also ich als Volontärin beim Frühstücksfernsehen, also als kleinstes Glied in der Kette sozusagen, warst du ja am anderen Ende für mich. Und ihr hattet ja aber schon so ein bisschen mehr ein freundschaftliches Band und beziehungsweise kam das ja mir immer so vor, als wärst du auch ein bisschen Paulinas Mentorin gewesen. Und es war auch so, dass wenn dann Paulina gesagt hat, ja, ich rede jetzt mal mit Marlene darüber und hol mir jetzt mal da ein paar Tipps und so generell. Und das fand ich immer total cool, dass ihr da so eine Beziehung hattet. Also ich hatte in meinem ja kurzen Berufsleben, wo ich irgendwie angestellt war oder so, nie irgendwie eine Mentorin, also ein weibliches Vorbild, das mir dann auch Tipps geben konnte oder so. Das hat sich irgendwie nie so ergeben. Deswegen fand ich das immer total cool bei euch.
Aber du warst auch jemand, also ich hatte mit Paulina einfach auch wirklich ein Projekt, wo du dich inhaltlich mit mir ausgetauscht hast. Da ging es irgendwie so um Frauenthemen, Gesundheit. Du hast da wirklich so ein bisschen Tiefenrecherche gemacht. Und ich habe dann gesagt, ich möchte, dass Paulina bei uns in der Sendung sitzt. Die soll es selber erzählen. Es war auch so ein Experiment. Das hat man bis dahin gar nicht so häufig gemacht. Aber ich habe gesagt, lass die ins Studio. Lass sie das selber erzählen. Weil die hat so viel Wissen angehäuft. Die hat eine große Emotion, was das Thema angeht. Und bei dir war das aber auch so. Und es passiert doch, es ist was Tolles eigentlich, wenn du mitkriegst, da sind junge Kollegen und die wollen was machen, die sind auch gut, die sind schon gut. Und bei dir war das auch total auffällig, dass du einfach schlau bist, sehr kollegial bist und dass zwischen euch was entwickelt, was Tolles. Und genau, und ich muss sagen, als ich so alt war wie ihr damals, also als ich so Anfang, Mitte 20 war, habe ich das auch erlebt. Also ich habe manchmal ganz, ganz tollen Support bekommen von männlichen Kollegen, aber auch wirklich sehr von Frauen. Und ich hatte auch eine Mentorin und das habe ich mir so, ich habe es mir damals vorgenommen und ich mache das heute so, ja, ich das total gerne weitergebe.
Ja, das fand ich aber sehr outstanding irgendwie, weil mir sind im Laufe der Zeit nicht so viele Frauen begegnet, die so sehr extra auf junge Frauen zugehen. Also das war bei dir schon was Besonderes, dass du da auch hingegangen bist zu uns und irgendwie, weißt du, weil das ist ja auch so, wenn du als Volontärin irgendwo hinkommst und so, du fragst ja dann auch nicht so die ganz Großen danach, ey, kannst du mir mal helfen und mir sagen, wo es so lang geht, ne? Deswegen, dass du da so aktiv quasi einen helfenden Arm gereicht hast, das war schon was Besonderes, ja.
Schön.
Genau.
Freut mich ganz doll.
Und jetzt habe ich das aber auch. Ich will das jetzt auch unbedingt so machen.
Werdet ihr auch? Ja. Also es ist so, man gibt es immer weiter, das ist ja was Schönes, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, was man im Leben erlebt, ist so, was du selber wahrnimmst, was, wenn dir was Gutes passiert, dann wirst du das auch weitergeben. Also Freundlichkeit zieht sich fort wie so ein Virus, wie so ein positiver Virus und man muss sich die Dinge einfach nur vornehmen. Am Ende sitzt ihr jetzt hier als die Podcast-Queens und ich bin ganz am Anfang und kann mir von euch Sachen anhören, hab dich ja, Paulina, auch manchmal gefragt, welche Technik benutzt du denn? Das ist schön zu sehen.
Zu diesem Thema, dass man eben ja auch junge Frauen jetzt fördern will, dass das so irgendwie ja mitschwingt bei uns, auch in unserer Firma. Wir sind tatsächlich ja auch eine sehr weibliche Firma, haben sehr viele weibliche Redakteurinnen und ich habe das Gefühl, dass man sich eben gut da reinversetzen kann in deren, ja, in deren Stellung. Und ich habe auch das Gefühl, dass Paulina und ich auch schon viel immer versuchen, also eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, weil wir auch eben wissen, das ist nicht so einfach, wenn man kein Büro hat und sich jeden Tag sieht. Zum Beispiel bei uns arbeiten ja alle remote. Und dass wir trotzdem irgendwie versuchen, dann sozusagen zu zeigen, dass wir ein offenes Ohr haben, dass man uns immer ansprechen kann. Wir haben auch schon Workshops gemacht und Paulina und ich versuchen immer, uns auch irgendwie weiterzubilden, sag ich jetzt mal, in Sachen Führungskräfte oder wie man halt Leute managt, weil das haben wir ja auch gar nicht gelernt. Von daher versucht man das dann auch immer daran zu denken, ja, wie habe ich mich wann gefühlt und was hätte ich dann gebraucht von meinem Vorgesetzten oder von jemandem, der irgendwie in einer höheren Position stand.
So ist es. Und ich auch. Ich habe genauso angefangen. Ich habe erstmal nur recherchiert für andere. Ich habe meine ersten zaghaften Beiträge gemacht. Ich stand als Reporterin irgendwo und habe mich verheddert und wusste, wie sich das anfühlt, wenn du irgendwie lost bist und habe für mich erarbeitet, was brauche ich, um mich gut vorzubereiten, beziehungsweise um jemand anders gut vorzubereiten. Und deswegen ist es jetzt einfach schön, wenn das dann alles so zueinander passt, ja. Mhm. Und genau das, einfach dafür zu sorgen, dass alle das Beste abrufen können und nicht das Gefühl haben, irgendeine Frage ist vielleicht zu blöd, dass ich sie stellen kann oder ein Vorschlag, ein Themenvorschlag ist vielleicht jetzt hier gerade unpassend, gibt's nicht. Also für mich gibt's das nicht. Ich finde auch nichts peinlich.
Ja,
also einfach raushauen und wenn es nicht passt oder man das schon x-mal gemacht hat, dann kann man es sagen, ne?
Ja, total.
Lasst uns nochmal zurückgehen auf diese Zeit. Ihr wart also noch beim Frühstücksfernsehen, auch wenn das für euch schon wahrscheinlich wahnsinnig lange her ist. Aber ich würde gerne einfach nochmal so ein bisschen nachverfolgen können, wie diese Idee entstanden ist. Also ihr habt natürlich journalistisches Wissen euch aneignen können, euch ausprobieren können und dann irgendwann das Gefühl gehabt, ihr wollt aber was anderes machen. Wer hatte als erstes die Idee, Podcast zu machen? Zu einem Zeitpunkt, da musste man noch googeln, was ist ein Podcast?
Ja, Paulina hatte die Idee. Also zumindest die Idee, dass wir einen machen. Also ich hatte schon auf jeden Fall das Medium Podcast für mich entdeckt. Bin auch schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, immer Kassetten gehört und immer dieses Audio-Medium. Das war für mich immer so groß. Von daher, als es dann aufkam in Amerika mit den Podcasts und mit so einem seriellen Erzählen, da war ich einfach so hin und weg und dass das dann auch noch reale Geschichten waren. Und genau, und dann hatte ich Paulina eben einen Podcast empfohlen. Serial hieß der, eben auch über einen True-Crime-Fall, über mehrere Episoden. Dann hatte Paulina, ist dann quasi auch ins Game eingestiegen und hat immer wieder andere Podcasts gefunden und mir welche empfohlen. Also wir waren dann schon richtig im Game drin. Ich glaube, ich wäre aber niemals auf die Idee gekommen, das selber zu machen. Das kam dann schon ich glaube, da waren wir frühstücken irgendwo in Berlin Mitte. Da hatte Paulina das dann mal gesagt, ja, wieso machen wir das nicht eigentlich?
Abgefahren, erzähl.
Ich habe halt so ein paar, also ich habe im Urlaub eine Amerikanerin kennengelernt, eine Anwältin, die auch total auf True Crime stand, natürlich auch wegen ihres eigenen Berufs, und hat mir dann welche empfohlen, die halt im Gegensatz zu diesen seriellen Podcasts sehr viel niedrigschwelliger waren, was die Umsetzung angeht, ne, weil da zwei Frauen sich eben gegenseitig Kriminalgeschichten erzählt haben. Und uns war schon klar, wir können jetzt keinen seriellen, investigativ recherchierten Podcast irgendwie an Land ziehen, wenn wir beide Vollzeit beim Frühstücksfernsehen arbeiten, aber so Geschichten uns gegenseitig erzählen, das könnten wir in unserer Freizeit schon irgendwie noch hinkriegen. Und das hat dann ja auch geklappt.
Und von der Idee, das vielleicht selber zu machen, bis zur ersten Folge, die ihr aufgezeichnet habt, wie viel Zeit ist da verstrichen?
1,5 Monate vielleicht.
Wow.
Nicht so lang, ja.
Nicht so lang, aber es hat auf jeden Fall, also es war dann ja auch nicht nur so, ja, wollen wir das mal machen oder so, sondern es war dann schon, also ich würde auch sagen, das haben wir uns bis heute so beibehalten, dass wenn wir irgendwas angehen, dass wir das auch richtig angehen wollen sozusagen. Und ich glaube, andere hätten das dann vielleicht ein bisschen lockerer gesehen, aber bei uns war das dann von Anfang an, auch wenn wir ja nicht, sage ich jetzt mal, damit angefangen haben, um damit Geld zu verdienen oder mit der Idee, dass das wirklich viele Leute hören werden. Aber es war schon so, wenn wir jetzt da was raushauen, dann muss das irgendwie gut sein. Und dann haben wir ja uns natürlich dann eben erstmal das Mikro und diese ganze Technik bestellt, aber dann auch so eine Art Probefolge aufgenommen. Und also dann saßen wir bei mir im Wohnzimmer, haben das eben aufgezeichnet, war dann auch sehr lang, irgendwie über 2 Stunden. Und wir danach so, ja, also das hat sich ja super angefühlt, das ist super. Und dann haben wir uns diese Folge angehört und dachten wirklich, ach du Scheiße.
Das interessiert keine Sau, was wir da erzählen.
Ja, und diese Folge wurde nie veröffentlicht, aber wir haben eben draus gelernt. Und ja, und so professionell, wie wir dann irgendwie da am Anfang rangegangen sind, haben wir das dann auch direkt weitergeführt. Wir haben dann auch gesagt, wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir kommen alle 2 Wochen raus, dann müssen wir das jetzt auch machen, weil das ist ein Versprechen an unsere Hörerschaft, egal wie klein die ist. Es ist irgendwie doof, das dann nicht einzuhalten. Ja, und wir haben uns auch von Anfang an schon Gedanken gemacht zum Konzept und so, ne? Es war jetzt nicht so, komm, wir setzen uns mal hin und machen das. Und ich glaube, das kam einmal natürlich von unserer Ausbildung beim Fernsehen, also dass man eh weiß, wie man Geschichten erzählt und dass es Rubriken gibt und dass man irgendwie was, ja, Storytelling-mäßig so erzählen muss, dass es spannend bleibt. Aber auch, weil das so unsere Art ist, Sachen anzugehen, dass wir das richtig machen wollen.
Und was war das Konzept am Anfang?
Wir haben uns gar nicht so viel verändert irgendwie jetzt über die Zeit, ne? Also dass wir uns gegenseitig einen Kriminalfall erzählen. Am Anfang haben wir noch nicht ein Oberthema gehabt. Wir gehen ja jetzt schon immer sehr thematisch an die Fälle ran, sondern wir haben uns einfach irgendwelche Kriminalfälle genommen und gegenseitig erzählt, die wir sehr spannend fanden und die vor allem sehr medienwirksam waren, die ziemlich viel begleitet waren. Wir haben relativ früh den Kannibalen von Rothenburg gemacht oder so, genau. Und ansonsten, ja, jetzt erzählen wir immer einen Fall zusammen. Aber ansonsten hat sich da nicht so viel geändert.
Ich habe mir gerade euren aktuellen Fall gestern Abend angehört. Der war insofern spannend, weil es um dieses Taucherpärchen ging.
Ja,
ne? Also so ein Liebespaar, was sogar 2 Kinder hatte. Und kann ich es sagen, keiner kommt halt nicht mehr mit hoch.
Ja.
Das fand ich spannend. Meine allererste Folge, die ich von euch gehört habe, war so ein Hexen-Exorzisten-Thema. Ich muss gestehen, ich habe das abends beim Einschlafen gehört und musste das ausmachen, weil ich so einen Schiss bekommen habe. Ja.
Von Anneliese Michel.
So ist
das
es.
Das ist auch meine Horrorfolge bis heute, weil aufgrund dieser Geschichte, oder das ist ja die Grundlage für Der Exorzismus von Emily Rose, dieser furchtbare Horrorfilm, wonach ich wirklich jahrelang morgens um 3 Uhr aufgewacht bin und dann nicht mehr einschlafen konnte, weil ich solche Angst hatte. Also ja, das kann ich verstehen. Und dann sind da ja auch noch diese Originalaufnahmen gewesen,
genau,
ne? Weil die haben den Exorzismus ja mit gefilmt und du hast es dann im Podcast gehört. Auch
hast
noch,
du mir,
ne,
den empfohlen, Paulina? Oder warum habe ich mir nur ausgerechnet diesen schlimmsten Fall? Da habe ich wirklich gedacht, nee, also Podcast ist doch nichts für mich zum Zuhören. Und heutzutage höre ich es total gerne und finde sowieso Podcast. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die sind da, die haben das für sich noch nicht entdeckt. Bei mir ist es auch noch nicht so lange, ich würde sagen 1,5 Jahre oder so. Und ich finde das jetzt so was Schönes, weil ich dabei meine Küche sauber mache oder meinen Koffer packe oder aufräume oder auch einfach manchmal nicht alleine bin, sondern ich mache so mein Ding und ich höre Stimmen, die ich gerne höre, die mir vertraut sind. Und in eurem Fall höre ich nur auch noch eine wahnsinnig spannende Geschichte.
Und hast du das Gefühl, bei dir könnte irgendwann Podcast als, also Fernsehen als Lieblingsmedium ablösen?
Absolut.
Ja?
Ja. Also ich mache das, was ich im Fernsehen mache, super gerne, aber ich lebe gerade einen Traum aus. Mhm. Und zwar ist es einmal das Erzählen und die Themen, aber es ist eben auch was ganz, ganz Tolles, wenn man so lange schon dabei ist. Ich kann ja alles selber entscheiden. Ja. Und ich habe natürlich über die Jahre genau mir erarbeitet, was glaube ich, was ist interessant, was ist an dem Thema das Interessante. Oder auch in meinem Fall ist es besonders so, ich möchte über die Themen, die ich mir rausgreife, so authentisch sprechen, wie man unter Freundinnen oder Freunden spricht.
Ja.
Ich habe keine Lust mehr, irgendwie was wegzulassen, was dann zu persönlich ist. Nicht, dass ich alles aus meinem Privatleben erzähle, um Gottes Willen, aber wenn ich über hormonelle Veränderungen oder über Ernährung oder über Partnerschaftliches oder über Krisen spreche, dann so, wie es mich wirklich betroffen hat und was vielleicht anderen genauso hilft. Ja, das ist sehr, sehr erfüllend für mich gerade.
Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir dann früher gedacht haben, okay, das ist jetzt wirklich unser Weg, weil wir haben hier ein Gefühl für ein Thema. Wir haben das Gefühl, wenn man uns quasi den Raum geben würde, irgendwas zu gestalten, dann würde das funktionieren. Und dadurch, dass du halt im Podcast-Markt das ja machen kannst, weil es eben, wie gesagt, so niedrigschwellig ist, das überhaupt zu erstellen. Ja, wir haben uns damals, hat Laura gerade gesagt, mit einem Mikro hingesetzt und haben das selber geschnitten, selber aufgenommen. Ne? Das ist ja beim Fernsehen nicht so. Da gibt es einen großen Sender, die haben verschiedene Formate, da gibt es verschiedene Chefs und so. Ne? Weißt du ja selber, wie das ist, ein Thema da auch manchmal durchzubringen. Und dementsprechend bietet der Podcast-Markt natürlich sehr, sehr viel mehr kreative Freifläche.
Und es ist, also muss ich aber mal sagen, für Frauen auch einfach toll, dass uns da keiner reinquatscht. Zumindest nicht, wenn wir nicht wollen.
Ja, und es ist ja auch so, dass was Paulina schon gesagt hat, den Raum, es ist ja auch so, die Leute hören sich auch mal 2 Stunden einen Podcast an, ne? Das kann man im Fernsehen überhaupt nicht realisieren. Also, und ich finde es auch irgendwie bei Podcast, das ist aber auch bei YouTube so, aber das ist ja auch so, dass da so Meinung und Erzählen, dass das auch zusammengeht. Und das ist beim Fernsehen, finde ich, noch nicht so richtig angekommen. Das heißt, wenn Paulina und ich ein Thema behandeln, das uns auch am Herzen liegt, was ein gesellschaftlich relevantes Thema ist, dann sagen wir da auch unsere Meinung. Und ja, das wäre dann im Fernsehen für uns so nicht möglich gewesen. Und deswegen, das ist auch so, ja, so was Attraktives an dem Medium für mich, dass genau, dass ich mir das auch schwer vorstellen kann, irgendwie wieder was mit Fernsehen oder so zu machen.
Genau. Und ich finde es aber gerade in einer Gesellschaft, wo wir mit vielen schwierigen Situationen zu kämpfen haben. Wir haben Corona erlebt. Wir haben jetzt eine Jugend und junge Erwachsene, die mit wahnsinnig schweren Themen zu kämpfen haben. Viele strugglen mit mentaler Gesundheit. Die haben Schwierigkeiten, ihren Lebensweg überhaupt zu finden und so weiter und so fort. Da ist es auch wichtig, dass mal irgendjemand sich traut zu sagen, ich empfinde es so. Für mich ist das vielleicht ein Lösungsansatz oder ich könnte mir das vorstellen und ich finde das vielleicht nicht so gut. Ja. Mhm. Es hilft nämlich dann auch, seine eigene Meinung zu bilden, wenn sich das mal jemand traut. Und nicht immer nur in der Ironie alles immer schlecht finden und nur immer sich über was lustig machen. Ich muss sagen, da bin ich sowas von drüber.
Mhm. Viele Geschichten, gerade wie wir sie erzählen, leben natürlich auch davon, dass wir unsere persönliche Meinung damit reinbringen und Emotionalität auch. Ja, also Laura und ich haben auch schon bei Folgen angefangen zu weinen, weil wir es so schlimm fanden. Ja, und das würden wir auch nicht rausschneiden, weil das irgendwie den Menschen ja auch zeigt, dass uns das auch bewegt und dass wir das nicht einfach nur vorlesen, wie es eben ein Nachrichtensprecher macht. Ne?
Hast du, Laura, so einen Schlüsselmoment, wo du sagen würdest, da habe ich auf einmal begriffen, was dieses Format oder euer Podcast, was der dir für Möglichkeiten eröffnet?
Ich glaube, ein Schlüsselmoment nicht, aber immer mal wieder, wenn es halt irgendwie Themen sind, zu denen ich eine starke Meinung habe, wo ich wirklich ja dann mit meiner Lebenserfahrung, die ich jetzt mit 33 Jahren schon habe, der Meinung bin, dass ich ganz gute Argumente dafür habe, für meine Meinung. Und wenn ich die dann so einem Millionenpublikum präsentieren kann und dann irgendwie das Gefühl habe, wir zeigen dieses Thema von ganz verschiedenen Seiten und Paulina hat vielleicht eine andere Meinung, die genauso valide ist und mit ihren Argumenten kann sie diese Meinung vertreten, dann finde ich das toll. Und das war zum Beispiel zumindest bei unserem Podcast Justitias Wille, in dem wir eben über Sterbehilfe gesprochen haben. Da war das zum Beispiel ja ganz extrem so, dass ich das Gefühl habe, dass wir zu einer Debatte beitragen können oder zu einer Meinungsbildung zumindest bei Menschen, die sich mit dem Thema normalerweise nicht beschäftigen und vielleicht im ersten Moment eine ganz klare Meinung haben, aber dann eben unsere Geschichten dazu hören und unsere ExpertInnen, die wir einladen und sich dann danach eine Meinung bilden können. Also das finde ich so toll an dem Podcast, dass das möglich ist. Das hätten wir uns ja nie ja nie gedacht, dass so viele Leute das auch interessiert, was wir zu sagen haben.
Habt ihr damals geahnt, dass ihr davon leben könnt und heute wissen wir, sehr toll leben könnt?
Nee, gar nicht. Also wir haben damals gesagt, wenn das 70 Leute hören, dann machen wir das. Es sind zum Glück ein paar mehr geworden.
Wie viele Leute hören eure Folge so im Durchschnitt?
Das können wir nicht sagen, weil die verschiedenen Plattformen sind tatsächlich mal so. Oh, ich müsste jetzt gucken, wie viele Abrufe wir im Monat auf einzelne Folgen haben. Das sind aber auch dann nicht die Hörer. Das sind irgendwie ganz andere Zahlen als beim Fernsehen. Deswegen, ich glaube, Laura, weißt du, wie viele Abrufzahlen wir im Monat haben?
Also das letzte Mal, als wir geguckt haben, das ist ja auch schon wieder lange her, waren es ja über 5 Millionen im Monat.
Ja, ne? So hätte ich jetzt auch gesagt.
Wahnsinn. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine irre, irre hohe Zahl, was euch auch zu sehr erfolgreichen Frauen macht, die Stars sind, kann man auch sagen. Also nicht nur natürlich Geld damit verdienen, sondern auch irgendwie zu den Stars der Szene gehören.
Ja, so Bubble Fame, ne? Ja. Das ist so, also in unserer Blase kennen wir uns alle und da kennt man natürlich auch uns, aber bei uns ist das tatsächlich so nicht so wie bei dir, weil wenn du auf der Straße bist, bist du ja viel erkannt. Mhm. Ne? Bei Laura und mir ist das so und das finden wir eigentlich ganz gut, dass das nicht so oft ist und wenn, dann sprechen uns auch nicht so viele an, wobei wir damit gar kein Problem haben, aber ich weiß nicht, also bei dir das ja schon regelmäßig passiert, ne?
In den letzten Jahren ist es viel mehr geworden, ja.
Ja, wärst du gerne noch berühmter oder wärst du gerne ein bisschen weniger berühmt?
Ich habe mir darüber nie so Gedanken gemacht. Ich habe das früher nicht schlimm gefunden, wenn es noch nicht so häufig passiert war. Also ich habe jetzt nie gedacht, na, hier muss mich doch mal jemand erkennen. Mhm. Das gibt es in meiner Branche auch, dass Menschen das erwarten, dass man weiß, wer, was sie beruflich machen. Und jetzt ist es eigentlich so, also bis auf ganz, ganz, ganz seltene Ausnahmen ist es immer schön, wenn man angesprochen wird. Ja. Und passiert halt viel häufiger, ist jetzt durch Promi Big Brother in den letzten Jahren und auch durch so ein paar Vorkommnisse der letzten Jahre, wo ich mich ja auch mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt habe und eben genau das gemacht habe. Meine Sorgen, meine Haltung zum bestimmten Thema auch gegen den Mainstream erzählt habe, das Video zur Corona-Zeit, was innerhalb von ein paar Tagen 11 Millionen Menschen geguckt haben, da werde ich heute noch drauf angesprochen.
Hast du das je bereut, das Video online gestellt zu haben?
Nein, aber ich wusste in dem Moment, wo ich das online gestellt habe, nicht, ob ich es bereuen werde. Ich wusste nur, ich habe es ja 3 Tage liegen lassen, weil ich nicht genau wusste, werde ich mit der Reaktion klarkommen. Und dann habe ich gedacht, es kann dich deinen Job kosten, ja, was im Nachhinein total verrückt ist. Ne? Also wie schlimm war die Zeit, dass man mit einer einfachen Formulierung der Sorgen, die man sich gerade macht, dass man so einen Schiss hatte, davon mal nur abgesehen. Und ich habe so viele Menschen bis heute, aber damals war das halt total, wirklich, die Leute haben auf der Kreuzung angehalten, sind rangefahren und wollten mich umarmen. So, also ja. Es war wirklich richtig krass, was natürlich auch zeigt, wie schlecht es manchen geht. Und ja, also dafür werde ich auch oft angesprochen.
Aber am Ende war es ja gar nicht so, ne? Also am Ende hat das Video ja sehr viele Aufrufe gehabt. Ich bin jetzt nicht deiner Meinung gewesen, ne? Nur um das so zu sagen. Aber ihr habt ja dann sogar noch eine Sendung darüber gemacht. Mhm. Also hast du quasi deine eigene Meinung, die du in dem Video gesagt hast, auch noch ins Fernsehen transportieren können. Deswegen war es ja dann in der Zeit zumindest doch nicht so, dass man Sorge davor haben musste, sondern
aber
es hat
das
ja
wusste man ja
das
nicht.
Das wusste man nicht.
Und ich habe natürlich auch von anderen Medien irgendwie Kritik bekommen, wenig von normalen Menschen. Mhm. Und vieles von dem hat sich ja bewahrheitet. Also damals, glaube ich, ne, war es vielleicht nicht deine Meinung, aber also die Psychokliniken der Jugendlichen waren damals schon voll. Da wurde ein bisschen zu wenig darüber berichtet und viele, viele strugglen bis heute darüber. Das war ja eigentlich die Kern.
Ja, ich glaube, da müsste man das ganze Thema jetzt nochmal aufmachen, weil das eine ist natürlich da und das andere war aber natürlich auch da. Ne? Also dieses Überarbeitung und so.
Das habe ich zum Beispiel nie in Frage gestellt. Ne? Mhm. Also manche Menschen haben damals gedacht, die ist eine Corona-Leugnerin. Das war ich zu keinem Zeitpunkt. Ich habe nur ganz schlimm gefunden, wie sich unsere Gesellschaft spaltet und wie die eine Seite der anderen Seite abspricht, sich informiert zu haben und eigene Sorgen entwickelt zu haben. Und es wurde schon in eine Richtung insofern diffamiert, als man dann immer diese für Dummköpfe verkauft hat. Das war eigentlich meine größte Sorge.
Also es war auf jeden Fall eine sehr angespannte Stimmung damals. Ne? Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und genau, sicherlich waren auch viele einige der Maßnahmen kritisch. Im Nachhinein würde man wahrscheinlich auch vieles davon anders machen.
Und das musste ja auch damals keiner wissen, weißt du? Das ist ja auch so, also jetzt sind wir schlauer, aber das war auch damals nicht so, dass ich der Meinung war, ich hätte jetzt die richtigen Maßnahmen überhaupt nicht. Es war einfach nur eine Zeit, wo ich mir gewünscht hätte, dass man mehr zuhört und mehr Menschen das Wort erteilt.
Mhm. Naja, und die, um zu unserem Thema sozusagen zurückzukommen, weil darum ging es ja eigentlich, das konntest du ja mit deinem eigenen Kanal machen. Mhm, und das hättest du beim Frühstücksfernsehen, hättest du dich ja nicht vor die Kamera gesetzt und gesagt, so Leute, jetzt sage ich euch mal hier, was meine Meinung dazu ist. So ist, ne? Ist schon auch ein Privileg, was man hat mit dem Internet.
Mit dem Internet, und das ist natürlich auch das Ding, du kannst natürlich auch dein Leben und deine Karriere versauen, indem du irgendwas ganz Schlimmes sagst, irgendwas Schlimmes machst und das wird über Social Media oder übers Internet verbreitet. Ja. Das ist dann halt deine Verantwortung.
Genau, und gleichzeitig ist es natürlich auch gut, weil dadurch, dass man das Internet hat, werden ja viel mehr Sachen publik. Ne? Mhm. Weil sich viel mehr Sachen, also es ist auch eine Art Korrektiv, finde ich, für Menschen in den Medien.
Absolut.
Ja. Und Marlene, ja, weil du eben meintest, dass es eigentlich immer schön ist, wenn du sozusagen angesprochen wirst, ne? Und dass dieses Berühmtsein bei dir ja jetzt eher sozusagen schöne Sachen mit sich gebracht hat, weil du bist ja jetzt auch schon lange, sage ich jetzt mal, bekannt. Mhm. Hattest du da nie irgendwie mal eine schlechte Erfahrung mit einem Fan oder irgendwie mit deiner Privatsphäre oder sowas?
Hat es auch gegeben. Es gab schon so ein paar Situationen, wo ich mal Sachen erlebt habe, die jetzt nicht so nur angenehm sind. Also jetzt im Sinne von so in Richtung Stalking. Hm. Nichts ganz Schlimmes, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, ich mache das auch gar nicht so sehr zum Thema, weil es ist kein riesengroßes Problem in meinem Leben, weil ich das auch ausblende. Ich gucke auch ehrlich gesagt gar nicht nach diesen Dingen. Und wenn einer irgendwie der Meinung ist, er schreibt was Unflätiges oder schickt womöglich ein Bild, kriege ich gar nicht mit, öffne ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehe ich schon, in welche Richtung das geht. Interessiert mich nicht, dem gebe ich keinen Raum in meinem Leben. Das ist auch, glaube ich, den wichtigsten Rat, den ich so anderen weitergeben möchte. Also wie viel Raum gebe ich den Menschen, die was kritisch sehen oder die, sei es jetzt die Optik kritisieren oder deine Arbeit oder was auch immer, sich selber zu reflektieren und zu überlegen, habe ich das gut gemacht oder so, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also, aber ich gebe besonders Menschen, die entweder grenzüberschreitend sind oder unfreundlich sind, in meinem Leben gar nicht so viel Raum. Und dadurch beschäftige ich mich auch nicht mit Hatern und die tummeln sich bei mir gar nicht, weil sie merken, ach schade, da ist ja gar keine Resonanz.
Ja, das ist bei uns ja auch am Anfang, also für uns war das ja ganz neu, dass jetzt einfach fremde Leute unsere Arbeit bewerten. Da mussten wir uns auch erstmal dran gewöhnen und am Anfang war es auch schwierig für uns dann zum Beispiel diese Apple Podcast Bewertung zu lesen. Haben wir dann auch irgendwann gesagt, machen wir jetzt nicht mehr. Also das, man gewöhnt sich schon dran, aber es lässt einen trotzdem auch nicht kalt. Oder wenn man extra falsch verstanden wird oder sowas. Da haben wir zum Beispiel jetzt in unserer aktuellen Folge auch nochmal uns auf das Feedback bezogen tatsächlich. Da hatte ich auch vorher mit Paulina, dann haben wir darüber gesprochen, ob wir das machen sollen oder nicht. Weil natürlich die dann auch merken, da hört denen auch jemand zu, wenn die hier schreien. Das war so und so. Aber es ist ja auch gut. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel den Instagram-Kanal. Wir waren von Anfang an auch Podcasterinnen, die Community mit einbeziehen wollte. Wir wollten von denen Tipps hören, wir wollten von denen Fallvorschläge hören. Also das finde ich auch am Podcast gut, das wollte ich damit sagen, dass man auch diesen Kanal zurück hat. Das hat man im Fernsehen auch nämlich nicht so richtig, ne? Dass dir dann mal jemand da zurückschreibt. Und das machen wir schon, das ist uns auch wichtig, weil wir auch wissen, das ist unser Publikum. Also ohne das Publikum können wir auch unseren Podcast nicht machen. Und wenn wir dann gar nicht zuhören würden oder, also das, was du jetzt sagst, so Hater-Kommentare, das ist was ganz anderes, ne? Oder zum Aussehen irgendwas oder so, das geht bei uns auch hier rein und da wieder raus. Aber inhaltlich schauen wir uns das auf jeden Fall mittlerweile schon an, ein bisschen mit mehr Distanz, aber wir gehen auch drauf ein, wenn wir dazu was zu sagen haben.
Ist ja auch ein Fool, also eine Quelle für Inspiration, für Themen und für auch Menschen, ne? Also Protagonisten.
Ja, total. Ja. Wir kriegen oft Zuschriften. Wir machen jetzt demnächst einen Fall von einer Zuhörerin, bei der ist das in der Familie passiert, ein Verbrechen. Und mit der haben wir Kontakt aufgenommen und das erzählen wir dann.
Spannend. Ja. Ihr beide gerade angesprochen, Justitias Wille. Habe ich auch gehört, fand ich auch wahnsinnig spannend, aber es ging ja um einen Suizid und ich muss sagen, ehrlich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mir fast ein bisschen Sorgen gemacht. Also wir haben uns in der Zeit gesehen und du hattest mir dann auch erzählt, dass dich das natürlich irgendwie auch unheimlich mitgenommen hat und du warst aber in diesem Strudel drin. Ne? Also du musstest ja auch liefern, du warst in diesem Prozess bei Gericht mit dabei und konntest nicht sagen, so jetzt habe ich keine Lust mehr.
Ja.
Und ich habe echt gedacht, boah, hoffentlich übersteht Pauli das gesund.
Ja, Mir ging es richtig schlecht in der Zeit. Ja, ja, ja. Mhm, ganz doll. Also zum einen irgendwie kamen so private Sachen dazu und dann, wenn du dich aber jeden Tag, was Laura und ich ja machen mussten in der Zeit, so viel mit dem Thema Depression, Suizid auseinandersetzen musst, das ist nicht so leicht. Und dann halt auch mit dem Schicksal von einer Frau, bei der es eben auch kein Happy End gab. Ne? Also die hat sich selbst am Ende dazu entschieden, sich zu suizidieren und du gehst die ganze Zeit deren Gedankengänge durch. Du hast vor Gericht die Sprachaufnahmen, die sie vorher geschickt hat. Das war auf jeden Fall eins der herausforderndsten Projekte, was wir jemals gemacht haben. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Es hat uns sehr viel abverlangt, auch nebenbei noch Mordlust weiter zu haben.
Hast du das auch so empfunden, Laura? Also du hast es natürlich mitgemacht, aber du warst eben nicht im Gericht. Hast du das auch so empfunden, dass es für Paulina nochmal besonders schwer ist?
Ja, definitiv. Nicht nur, weil es erstens mal total viel mehr Arbeit war, da immer hinzufahren, da zu sitzen, das alles mitzuschreiben. Weißt du, ich war hier, ich habe das mitgelesen und ich konnte mich hier dann vorbereiten und so weiter. Aber ich hatte gar nicht diesen ganzen Stress, da hin zu müssen. Und dann natürlich, ja, für mich war das dann natürlich auch weiter vom Thema weg, also distanzierter, weil ich eben nicht diese Sprachaufnahmen gehört habe und so. Also ich weiß es ja auch aus der Arbeit von Mordlust oder auch bei Justitias Wille habe ich dann mit einem Menschen ja ein Interview geführt, der gerne sterben möchte. Danach ging es mir dann auch schlecht oder wenn wir mit Leuten dann direkt reden. Aber wenn man nur sozusagen diese Informationen aus einer zweiten Quelle bekommt, wie ich das dann von Paulina bekommen habe, war das für mich natürlich, hatte ich da nochmal eine Schicht vor, die mich so ein bisschen geschützt hat. Aber ich muss sagen, das zu sehen, wie das Paulina beschäftigt hat, das war für mich auch irgendwie schlimm, weil ich auch nicht so richtig helfen konnte. Und dann kam dazu, dass wir in diesem übelsten Arbeitsstress waren. Also weil das dann tatsächlich relativ spät hatten wir uns dafür entschieden. Und dann war das einfach so viel Arbeit, dass wir eben nachts gearbeitet haben, auch immer am Wochenende. Und ich auch dann zeitweise Angst hatte, was passiert jetzt und wie kommen wir eigentlich aus diesem Projekt alle heile wieder raus und als Freundinnen. Zum Glück ist das jetzt alles hinter uns und wir sind auch stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Aber wir würden es organisatorisch so wahrscheinlich nicht nochmal machen, weil es einfach wirklich zu anstrengend war. Aber wir lernen immer aus allen Projekten, die wir machen. Und das weißt du vorher nicht. Das konnten wir uns gar nicht vorstellen, wie das wird, da nachts bis drei zu sitzen, immer noch mal das Korrektur hören oder Paulina in diesem Gerichtssaal. Das, glaube ich, konnte man sich vorher nicht vorstellen.
Es ist ein ganz tolles Projekt gewesen, fand ich. Also schon sehr, sehr bewegend mitzuverfolgen.
Ja. Ich glaube, für kein anderes Thema hätten wir das auch gemacht, ne? Also das zu opfern, diese Zeit, nicht zu wissen, was dabei rauskommt, aber das Thema war uns halt eben so wichtig, weil das natürlich ein Thema ist, mit dem sich Leute nicht beschäftigen wollen, ne? Also es ist irgendwie.
Also es ging ja um den Suizidwunsch einer Frau und einen Arzt, der diesem Wunsch nachgekommen ist.
Und genau, ja. Sie war depressiv und das ist eben eine Sache, das Bundesverfassungsgericht hat ja irgendwann festgestellt, dieses Verbot von Sterbehilfevereinen in Deutschland, das ist verfassungswidrig. Wir müssen das jetzt hier alles ein bisschen liberaler gestalten. Und seitdem ist eben Sterbehilfe erlaubt in Deutschland. Und was das Bundesverfassungsgericht damals auch gesagt hat, ist halt, dass man die Gründe für den Sterbewunsch nicht bewerten darf. Und das schließt halt eben auch Leute mit ein, die nicht nur todkrank sind und vielleicht in einem Monat oder in Tagen eh sterben werden. Ne? Ich glaube, das war nie das Diskussionsthema bei dieser Debatte, sondern das Thema sind eben Menschen, die psychische Erkrankungen haben. Und die eben nicht eines natürlichen Todes sterben würden, wenn sie weiter mit dieser Erkrankung leben würden. Und die aber sagen, diese Erkrankung hat mich so eingenommen, ich möchte einfach nicht mehr auf der Welt sein damit.
Und das nicht selber tun wollen, sondern jemanden anders bitten, es zu tun, weil sie es selber nicht übers Herz bringen. Also schon eine richtig harte Geschichte. Was hat dir denn dann geholfen, dass du, also wir haben uns ja vor, ich weiß gar nicht, vor 3 Wochen, glaube ich, haben wir uns ungefähr gesehen. Und da warst du so glücklich. Es war ganz schön zu sehen. Es hat mich total beruhigt. Ja. Ich habe es gar nicht gesagt, aber ich fand es so schön, dich so glücklich zu sehen. Was hat dich da rausgeholt?
Therapie viel auch. Also Therapie auf jeden Fall und dann aber auch einfach, dass das Projekt irgendwann zu Ende war. Das war ja auch relativ, ne, das waren jetzt so 3 Monate oder 4 Monate, die richtig schlimm waren. Dann, mir geht's im Winter sowieso immer schlecht, kam der Sommer zurück und so, genau. Und Laura und ich hatten ein bisschen mehr Zeit für uns dann danach, genau. so eine Sachen gehen auch manchmal vorbei, ne, bei manchen Menschen, bei der Frau, von der wir erzählt haben, eben nicht. Ja.
Jetzt ist es witziger ja, dass ihr nicht nur damals, also als Kolleginnen mal angefangen habt, dann habt ihr euer Projekt gestartet, ihr seid jetzt sozusagen Geschäftspartnerinnen und ihr macht aber privat auch total viel, ihr fahrt zusammen in Urlaub. Was ist denn das Geheimnis eures engen Zusammenarbeitens?
Also wir sind in allererster Linie, würde ich sagen, wir sind ja Freundinnen, also beste Freundinnen. Das sind wir in allererster Linie. Und die anderen Sachen kommen da drunter. Ich glaube, also das ist eigentlich das Geheimnis dahinter. Aber wir haben halt auch im Laufe der Jahre gemerkt, das ist gar keine normale Freundschaft. Es ist eher eine Ehe, so sagen wir das immer. Weil wir müssen ja so viele Sachen entscheiden, die ganz wichtig sind und groß sind. Also weil es geschäftlich, hängen wir halt finanziell auch total aneinander.
Und haben dann auch noch MitarbeiterInnen, die auch von unseren Entscheidungen abhängig sind. Ne? Das heißt, wir schultern auch zusammen eine große Verantwortung.
Genau, und ich glaube, ja, man wächst in alle seine Rollen rein. Und da gab es natürlich auch mal dann Diskussionen oder sowas. Aber wir können uns zum Beispiel auch nicht leisten, jetzt Streit zu haben oder so, weil wir miteinander auch immer arbeiten müssen. Das heißt, ich habe so ein bisschen aus dieser Beziehung, die finde ich eher wie so Geschwisterbeziehung ist, quasi gelernt, dass man einfach schnell sagt, wenn einen was stört und das nicht in sich reinfrisst und dann die andere Person nämlich dann weiß, okay, das hat sie jetzt genervt, das mache ich jetzt nicht nochmal. Und das hat Paulina tatsächlich, also Paulina, du bist ja so, dass du das immer sagst, also schneller sagst, zumindest wenn dich was stört. Und das war ich also gar nicht. Bin ich auch nicht mit meinen anderen Freundinnen, weil ich immer denke, ach, das ist jetzt auch nicht so wichtig und dann, keine Ahnung, müssen wir jetzt auch nicht jeden Tag was machen oder sowas. Aber genau, eigentlich ist es voll schön, so zu sein, weil dann die Beziehung auch immer noch eine viel tiefere Ebene bekommt, man sich viel besser kennenlernt und dann auch besser Rücksicht nehmen kann auf die andere Person.
Ja. Und es ist aber natürlich auch irgendwie, also wir passen charakterlich dann auch gut, ne? Weil wir streiten uns auch als Freundinnen nicht so viel. Mhm. Also eigentlich gar nicht, ne? Also wir wissen jetzt nicht, wann wir uns das letzte Mal gestritten haben. Und das ist ja immer ein Risiko, wenn du mit einer Freundin so ein Business aufbaust, ne? Also alle anderen Menschen, die ich kenne, die das mit Freunden oder Freundinnen gemacht haben, mir fällt da jetzt ein, zwei positive Beispiele ein, aber ansonsten ist alles gescheitert und dann verlierst du natürlich auch die Freundschaft. Mhm. Ne? Also wie war das bei dir? Du hast ja sicherlich auch auf deinem Weg irgendwann mal zusammen mit Freundinnen gearbeitet oder sind aus Arbeitsbeziehungen irgendwann Freundschaften entstanden?
Also ich muss auch sagen, dass ich in meinem Leben sehr lange, sehr innige Freundschaften habe. Ich habe jetzt bei dem Podcast-Projekt, ist eine enge Freundin von mir, meine Partnerredakteurin. Wir sind seit 25 Jahren befreundet und sie kennt mich sehr gut. Sie ist eine sehr, sehr leidenschaftliche Diskutiererin. Mein ganzer Freundeskreis ist so ein bisschen involviert und jeder macht auch mal einen Themenvorschlag oder so. Jetzt sind wir noch nicht so lange dabei, aber ich bin mir ganz sicher, dass das gut funktionieren wird. Ich glaube, das spricht für eure Charakter ein bisschen. Es ist ja was du entscheidest. Du entscheidest dich ja dafür, gibt es ein Problem, lösen wir das Problem. Mhm. Ja, also ihr mögt euch natürlich, ihr seid Freundinnen, aber ihr habt euch so auch entschieden, wir gehen einfach Probleme an. Das ist eine ganz, ganz tolle Einstellung, finde ich. Und so kann man das in Partnerschaften gut machen, in Freundschaften gut machen und eben auch im Beruf. Und Thema Freundschaft finde ich auch super wichtig, werde ich auch aufgreifen in ganz naher Zukunft. Weil immer, wenn ich Frühstücksfernsehen oder auch bei Social Media irgendwas über meine Freundinnen oder über Zeit mit Freundinnen gesprochen habe, dann ganz viele Kommentare geschrieben. Oh, wie schön ist das, dass du so eine Freundschaft, so eine lange Freundschaft hast. Es ist mir nie gelungen. Und ich weiß, dass es hier viele Menschen wünschen. Ne? Und es ist ja so, wo ist die Magie? Also wo ist der Trick? Habe ich auch gehabt, auch mit der Tina. Mhm. Also wir haben richtig Zeiten gehabt, wo es schwierig war. Ja? Mhm. Es war so eine Entscheidung zu sagen, das ist wichtiger und man muss auch mal verzeihen können, dass einer was Blödes sagt, was Blödes gemacht hat vielleicht, was einen verletzt hat. Und wenn man dazu bereit ist, dann kann man eben über noch tiefer in eine Freundschaft reingehen.
Ja,
eigentlich.
Ja. Und man muss auch die Zeit investieren, also Prioritäten setzen. Ne? Ich habe es aber auch bei dir immer gedacht, also irgendwann habe ich meine Story bei dir gesehen, da warst du mit deinen Freundinnen irgendwie, habt ihr einen Weekend-Trip gemacht. Da dachte ich mir so, wie cool ist das? Also wenn ich das auch im Alter noch mit so einer Gruppe an Freundinnen, das ist auch nochmal was Besonderes, ne? So eine Gruppe, dass sich da alle so zusammenfinden und dann sich treffen und sich die Zeit nehmen, das dachte ich auch, dieses Wow, wie schön das ist, dass du das hast.
Mhm. Was ist so bei dir, Laura hat ja gerade gesagt, Pauline, du bist diejenige, die da eher so ist und offensichtlich kannst du es ja so auf eine Art und Weise ansprechen, dass Laura jetzt nicht vor den Kopf gestoßen ist, sondern sie das gut annehmen kann. Wie würdest du sagen, was wäre der Rat, den du weitergeben
kannst? Es hat aber auch viel mit Laura zu tun. Also es gibt durchaus Menschen, wo ich das jetzt nicht immer machen würde, sondern also Laura ist einfach nicht viel eingeschnappt. Und ich auch nicht viel. Und ich glaube, da bewegen wir uns halt einfach so auf einer Ebene, weil wir müssen uns ja, das kommt ja auch noch dazu, ganz oft korrigieren. Ne? Das ist ja total scheiße, wenn man dann von dem anderen gesagt bekommt, den Teaser fand ich jetzt doof oder so, ne? Oder wieso machst du das nicht so oder so, ne? Und ich glaube, da mussten wir beide auch lernen, unser Ego runterzuschlucken dann mit der Zeit und die Änderung von jemandem dann anzunehmen. Ich glaube, das hat viel auch mit dem eigenen Charakter zu tun, ob man bereit ist, in eine Konfrontation zu gehen, was man aber lernen kann.
Genau, ne? Genau.
Und ich habe mir das irgendwann, habe ich mal gemerkt, dass ich in Situationen beispielsweise, also da, ne, da war ich noch ganz jung, da war ich irgendwie 15, 16 an der Kasse oder so, wenn jemand unfreundlich zu mir war, dass ich dann mich so darüber geärgert habe, mich klein zu machen und nichts dagegen zu sagen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich übe das jetzt, in solchen Situationen reinzugehen. Und das funktioniert tatsächlich super. Mhm. Ne? Und man kann, es passiert ja auch nichts. Die Frage ist ja immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du gegen irgendetwas deine Stimme erhebst oder so, ne? Oder Grenzen ziehst mit anderen Leuten. In der Regel passiert nicht wirklich viel. Ne? Und ich glaube, genau, das kann man üben, das kann man lernen. Und am Ende, finde ich, fühlt man sich sehr gut, wenn man nach außen hin Grenzen vertritt und wenn man sagt, hier bin ich jetzt für mich eingestanden. Ne? Das hat auch ein Gefühl von, naja, ich habe Macht bei Situationen auch und bin keiner Situation einfach immer so hilflos ausgeliefert, wenn es jetzt um freundlichen Umgang oder so geht. Ne?
Ja.
Also auch mal für sich selber einzustehen, ist wirklich eine Sache, die ich auch heutzutage als etwas finde, was ich mir erarbeitet habe oder als was ganz Wichtiges und Positives erkannt habe. Und gleichzeitig fällt es mir heute auch viel leichter, wenn mich jemand kritisiert, zu sagen, oh, stimmt, mache ich anders.
Ja.
Wunderbar. Also wenn man dann so viel Ego hat oder so viel Unsicherheit hat und denkt, oh Gott, jetzt hat derjenige gemerkt, dass ich da nicht gut war oder so. Das habe ich völlig abgelegt für mich, ja. Also ich finde selber nicht alles gut, was aus meinem Mund kommt oder was ich jetzt in meiner Arbeit produziert habe oder auch im Privatleben. Und da ist es halt völlig okay, wenn man dann auch mal die Anregung von jemand anders annimmt. Nur so entwickelt man sich weiter. Aber als junger Mensch ist es schwieriger, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und gleichzeitig bist du ja auch auf das Feedback von anderen Leuten angewiesen. Ne? Also keiner ist allwissend. Und ich bin auch ganz dankbar, gerade wenn ich von jüngeren Leuten die Sichtweise kriege, weil ich bin in meiner Bubble. Ne? Und ich finde das ganz toll, gerade wenn mir jüngere Leute sagen irgendwie so, ja, das fand ich jetzt nicht so gut. Ich denke da so und so drüber. Und die Person repräsentiert dann irgendwie eine Gruppe an Menschen eines Alters, wo ich gar keinen Zugang mehr zu habe oder so. Ne? Genauso wie mit meinem Vater zum Beispiel, bei dem ich sicherlich ganz oft ganz andere Ansichten habe. Aber es ist trotzdem gut, sich das irgendwie anzuhören.
Ne? Total, total. Man ist so bereichernd, ein Gespräch zu führen über irgendein kleines, unwichtiges Thema oder dieses ganz großen Thema. Es ist einfach ganz, ganz wichtig und unheimlich bereichernd, Gespräche zu führen.
Ja.
Ja.
Also nochmal zurück zu eurem tollen Podcast. Ihr habt gerade 6-Jähriges gefeiert. So toll, wirklich. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich konnte leider nicht dabei sein. Ich hätte so gerne mitgefeiert.
Ja, wir haben viel gefeiert.
Wie stellt ihr euch die nächsten 6 Jahre vor?
Also wir hatten ja immer gedacht, wir machen Mordlust nur 5 Jahre. Deswegen, jetzt sind wir davon total weg. Also solange uns das Spaß macht und wir auch diese Firma so halten können und auch mit unseren Redakteurinnen da immer wieder uns neu erfinden, das ist auch was, was wir immer machen. Also wir überlegen uns schon immer wieder, wie kann man den Podcast weiterentwickeln. Deswegen hat sich das Konzept auch immer wieder mal ein bisschen geändert. Kann ich mir vorstellen, dass wir das auch ja noch viele Jahre weitermachen. Aber was ja auch immer schön ist, ist, wenn man sich noch ein zweites Standbein aufbaut, was einem Spaß macht. Weil, also du bist ja in deinem Job auch schon sehr lange beim Frühstücksfernsehen, aber du hast auch nebenbei immer noch andere Sachen gemacht. Weil nach 6 Jahren, das kann sich ja jeder vorstellen, 6 Jahre immer quasi dasselbe, das wird ja auch langweilig. Deswegen war das jetzt auch total cool für uns nochmal so inhaltlich, dieses Justitias Wille nochmal ganz anders zu arbeiten. Und da haben wir, glaube ich, wieder Blut geleckt und gemerkt, wir müssen auch noch andere Sachen machen, um weiterhin happy zu bleiben mit dem Inhalt, den wir auch sozusagen raushauen. Deswegen wird es, ja, also ist das auf jeden Fall unser Plan, nächstes Jahr nochmal einen anderen seriellen Podcast rauszubringen und dann gucken, dass wir irgendwie auch weiterhin auch anderen Output haben. Also dass Mordlust läuft, aber dass wir weiterhin andersweitig kreativ sein können. Genau.
Toll. Super. Und das ist ja was ganz Tolles. So geht es mir mit dem Frühstücksfernsehen. Ich habe so mein Standbein. Ich gehe da noch immer jeden Morgen wahnsinnig gerne hin und freue mich, dass ich selber Themen vorschlagen, Gäste vorschlagen kann oder einfach auch mal was Lustiges erlebe, was Berührendes erlebe. Mache ich doch so gerne. Aber es ist ja so toll, wenn man darauf aufbauen, was auch noch, was ich anders ausprobieren kann. Ja. Es muss ja dann gar nicht erfolgreich sein.
Ja, und ich habe noch nie gedacht, ich habe keinen Bock mehr oder so. Ne? Also, dass man mal tagsüber denkt, so, oh, ich will heute nicht das und das machen oder so. Und das kann ja jeder, ne? Aber ich habe noch nie gesagt, wir hängen das jetzt irgendwie an den Nagel. Und das ist in 6 Jahren, und ich würde schon wirklich, glaube ich, eher quitten, wenn mich das irgendwie belasten würde oder so. Aber gar nicht.
Und dann habt ihr ja auch angefangen, Live-Events zu machen. Das heißt, was man früher eigentlich nur kannte von Popstars, die eine riesen Community hatte, Platten verkauft haben und so weiter. Heutzutage wissen wir auch, Podcaster füllen große Hallen, ihr auch. Könnt ihr ganz kurz mal erzählen, wie war das? Also ich stelle mir jetzt vor, man hat die Idee, ihr kennt natürlich eure Community, aber wusstet ihr, dass die auch wirklich alle kommen, wenn ihr einen Live-Podcast macht?
Nee, wir hatten gar keine Ahnung.
Wie war das?
Also ich glaube, wir haben das ja relativ spät sozusagen gemacht. Also es gab schon aus der Community immer mal Fragen, ob wir mal live auftreten können und so. Und wir haben uns aber auch so gedacht, wer kauft sich dafür Tickets, sich da hinzusetzen und dann einfach das zu hören, was sie ja auch sonst einfach so for free hören können. Und dann hat es ja auch so leicht, also ganz klein angefangen. Da haben wir mal da so einen kleinen Auftritt gehabt und so. Und haben dann aber schon gemerkt, ja, die Leute kommen da hin und die freuen sich auch irgendwie, uns mal live zu sehen. Aber dass wir jetzt im November vor mehr als 13.000 Leuten zum Beispiel in der Uber Arena sein werden in Berlin, also das können wir uns jetzt auch noch nicht vorstellen.
Nee, ich brauche auch jetzt schon Beruhigungsmittel, wenn Laura nur davon redet. Ich finde es ganz gruselig. Ich habe super Angst davor.
Also die Uber Arena ist noch? Das kommt noch?
Ja.
Das ist jetzt,
das kommt alles erst noch, diese großen Hallen, ja. Ist ja so eine Arena-Tour, eine kleine in Deutschland.
Aber
ja.
Ihr seid schon mal live aufgetreten?
Wir sind schon mal live aufgetreten, ja. Wir haben vor 2 Jahren, das war ganz kurz vor Corona, nee, das muss ja dann schon länger her gewesen sein, 3 Jahre.
Das war die erste Tour.
Ja. Ja, genau. Und dann eine zweite Tour, genau. Und da war Corona noch. Da sind wir irgendwie durch 21 Städte getingelt oder so. Ne? Das war natürlich auch irre, was wir da für einen Auftrittsrhythmus hatten. Daraus haben wir auch viel gelernt. Aber ja, also wir haben uns natürlich gedacht, so genau, wie Laura sagt, wer zahlt dafür Geld, ja, dass wir da hinkommen. Und haben dann aber auch gemerkt, was man natürlich eigentlich nicht machen kann, ist Leuten irgendwie, ne, sich auf eine Bühne zu setzen und dann einfach nur zu reden. Sondern da muss man dann auch schon ein bisschen mehr irgendwie liefern. Und wir haben dann unsere Podcasts angereichert mit Bildmaterial. Wir haben selber gedreht. Dieses Jahr haben wir so einen Druck jetzt natürlich, ne, weil alle sagen auch immer, was ist das für eine Show und so. Und wir sagen immer, das ist keine Show, Leute, das ist ein Live-Podcast, ne? Und jetzt haben wir gedacht, wenn wir jetzt in die Uber-Arena gehen, da können wir keinen Live-Podcast machen, das muss zumindest ein bisschen eine Show werden.
Jetzt wollen wir natürlich was hören, was habt ihr euch überlegt?
Also wir können noch nicht den Fall sagen, das sagen wir noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall was mit einem Bühnenbild. Das sehen wir jetzt gerade das erste Mal, wie auch so Leute, die Musiker sind, ne, so ein Live-Auftritt überhaupt planen, damit die Leute da irgendwie ein Entertainment auch draus ziehen und da nicht nur jemand, es reicht halt nicht, wenn, ne? Also manche sagen, das reicht. Aber die Leute wollen natürlich auch was sehen und wir werden sehr viel bebildern, wir haben sehr viel Videomaterial, wir werden auch Leute selbst hören, die am Fall beteiligt waren.
Spannend.
Also das wird schon nochmal auch ein anderes Level als die Sachen, die wir davor gemacht haben und für uns auch wieder toll, weil es jetzt wieder ein neues Projekt ist, wo wir jetzt wieder mal mit Bildern arbeiten können, mit Tönen, mit Effekten und wieder mal mit neuen Leuten zusammenarbeiten, mit kreativen Köpfen. Das finde ich jetzt auch so toll an dem Beruf, dass wir so verschiedene Projekte haben, wo man wieder irgendwie neue Sachen lernt und ja.
Ganz toll. Wirklich, wirklich ganz toll. Ich finde es so abgefahren. Ich glaube, ich möchte dann Backstage eingeladen werden.
Natürlich, ja. Na klar.
In die Uber-Arena gehen.
Du kommst in unsere Cheerleader-Ecke.
Mit größtem Vergnügen.
Ja, das wäre schön.
Wenn ihr nochmal zurückguckt, War es der Wunsch, euch vom Fernsehen zu entfernen, weil ihr damals schon dachtet, es ist nicht das Medium? Oder war es einfach so innere Wildheit, jetzt machen wir was ganz Neues, Modernes und leben uns aus?
Es war kreativer Druck, glaube ich, der irgendwo hin musste. Genau, ich glaube, das war das. Also beim Frühstücksfernsehen hatte ich zum Beispiel auch viel kreativen Freiraum, muss ich wirklich sagen. Aber diese Nische, ne, beim Frühstücksfernsehen ist ja, da scheint die Sonne. Da gibt es zwar natürlich auch mal Emotionen und traurige Beiträge, aber dieses ganz Düstere, was wir ja jetzt machen, das hat da ja eher nicht so viel stattgefunden. Und das wollte irgendwo hin, ne?
Und wenn ihr jetzt jemandem einen Rat geben könntet, der vielleicht nicht zwingend Podcaster werden möchte, aber vielleicht ein kleines Business anfangen oder sein erstes Buch schreiben möchte oder einen Kindergarten aufmachen möchte, habe ich zum Beispiel im Umfeld gerade. Was würdet ihr so sagen, was ist ein guter, wie fängt man sowas an?
Ich hatte ja diesen Druck nicht, das kam ja alles von Paulina. Und was ich daraus gelernt habe, war aber einfach machen, also anfangen und nicht so viel Angst haben, dass man irgendwie scheitert oder irgendwas. Natürlich sich auch überlegen, ne, so ein bisschen ein Konzept, aber wirklich, man muss halt auch so ein bisschen mutig sein und irgendwo anfangen. Weil ich habe das auch im Freundeskreis, dass Leute sagen, oh, ich würde das gerne machen, ich würde das gerne machen. Aber ich glaube, ich scheitere und das liest dann sowieso niemand. Also zum Beispiel eine Freundin, die ein Kinderbuch schreiben will. Dann denke ich mir so, aber versuch's doch einfach mal, bevor du sagst, das wird dann eh niemand lesen. Also ich glaube, das ist auch schon, das hat mit, ja, natürlich, wenn man ein Business aufbaut, oder das hat immer was mit Mut zu tun, weil man eben scheitern kann und vielleicht auch manchmal dann eben ein bisschen, also Geld verlieren kann, was problematisch ist. Aber oft sind es ja auch Sachen, wo man erstmal anfängt, wo man nicht so viel investieren muss. Und da muss man, glaube ich, über den Schatten springen, ja.
Genau, ich glaube, das ist das Ding, wenn man in so einer privilegierten Position ist wie wir, die ein festes Einkommen hatten und sozusagen das Einzige, was wir opfern mussten, ist unsere Freizeit, was wir gerne gemacht haben für ein Projekt, wo uns was dran hängt. Ich glaube, schwierig ist es natürlich immer, wenn du entweder oder, ne? Wenn du gleich reinjumpst ins kalte Wasser. Das müssen manche so machen, ne? Und ich habe größten Respekt vor jeder Person, die diese Entscheidung dann so fällt und sagt, ich lasse hier jegliche Sicherheit los und versuche das zu machen. Bei uns war das ja alles immer so ein Übergang. Also wir standen immer mit einem Bein irgendwo, ne, auf dem Boden.
War so ein sanfter Übergang. Ihr hattet euer Einkommen und habt dann...
Genau, was wir nicht gemacht haben, ist ja gleich alles gekündigt und dann nur noch das, sondern immer so alles eher immer zu der Zeit, wo es dann auch zu uns gekommen ist. Ne? Und genau, ich glaube, dass zum Beispiel bei einem Kinderbuch zu schreiben, das ist was, das kannst du, da gibt's nicht so viel Gefahr, ne, dass du failen kannst, wo du dann wirklich einen Verlust hast. Ich glaube, das, wovor viele wirklich Angst haben, ist zu failen. Ne? Und irgendwie Gesichtsverlust zu haben, dass sie sagen, oh, dann habe ich es nicht geschafft oder so. Ne? Und ich glaube, das muss man vielleicht so ein bisschen loslassen.
Einfach machen könnte ja gut werden, habe ich auch am Anfang gedacht, ja.
Genau, weil was wäre gewesen, wenn Paulina und ich jetzt dann nur diese 70 HörerInnen gehabt hätten? Ja, dann hätten wir das vielleicht so lange gemacht, wie es uns Spaß gemacht hat, bis wir irgendwas Neues gefunden hätten. Und hätten wir dann danach gesagt, es ist jetzt gefailed? Glaube ich nicht. Also, weil wir auch niemals dachten, dass es jemals so durch die Decke geht. Es hat uns ja auch wirklich Spaß gemacht. Also, und solange es Spaß macht und auch noch ein paar Leute da auch irgendwie einen Mehrwert von haben, das ist schon überhaupt ein paar Leute einen Mehrwert aus deiner Arbeit sehen, ist doch total cool. Und wenn man es machen kann und sich leisten kann sozusagen, dann finde ich, ist das eigentlich nie ein Fail. Und man lernt ja immer aus allem.
Ja, und der Zweck ist ja auch nicht immer Geld verdienen, ne? Also du hast jetzt gerade vor der Aufnahme oder jetzt auch hier währenddessen schon gesagt, dass dir das so viel Spaß bringt.
Genau.
Ne? Und alleine das ist es ja schon wert, so ein Projekt zu starten.
Total. Und auch sich nicht den Anspruch zu geben, es muss von Anfang an den Qualitätskriterien entsprechen, die ich vielleicht mal haben werde, wenn ich Folge 10, Folge 100 gemacht habe oder was auch immer. Und auch vielleicht, wenn man ein Buch anfängt zu schreiben, vielleicht änderst du am Ende nochmal den Anfang, weil du denkst, okay, ich bin eigentlich in eine ganz andere Richtung geritten. Aber diese Angst zu verlieren davor, dass es nicht perfekt sein könnte, sondern auch mit was Halbperfektem zu starten. Hast du mir den Rat gegeben? Das weiß ich noch, als ich dich gefragt habe, was für Technik, wie mache ich das und so. Und dann hast du gesagt, ach, wir hatten erstmal ein ganz einfaches Mikro und wir haben irgendwie, wenn ich mir die erste Folge anhöre, dann denkt jojojot, ja. Und das finde ich ist so ein ganz gutes Ding, was man als Rat weitergeben kann. Ich hatte so für mich dieses Mantra, einfach machen, könnte ja gut werden.
Ja.
Also so, wenn ich irgendein Lebensmotto habe, dann ist es, glaube ich, das. Hat sich als richtig herausgestellt.
Ja. Wie lange machst du das jetzt?
Also raus, jetzt zu dem Zeitpunkt, ja, wo wir aufzeichnen, habe ich jetzt die 10. Folge.
Ja.
Und ich glaube, ihr werdet die 12. Folge.
Ja. Und du merkst auch ja, dass eine Regelmäßigkeit reinkommt, wenn du erstmal dran sitzt. Ne?
Genau.
Weil am Anfang wirkt das natürlich immer wie ein riesiger Berg an Verantwortung. Oh Gott, ich muss jetzt jede Woche liefern, jede Woche irgendwie eine Folge rausballern. Aber man hat ja auch Bock, dem gerecht zu werden, wenn man dann erstmal drin ist.
Und natürlich ist so viel jahrelang, also ich hatte bestimmt 2-3 Jahre, wo ich das schon im Kopf, gar nicht zwingend als Podcast, aber wo ich wusste, ich möchte gerne mein Medium kreieren, wo ich die Themen aufgreife, die ich wichtig finde, wo ich Menschen zu Wort kommen lasse, die mir in meinem Leben geholfen haben, die mich inspirieren, die vielleicht dadurch auch andere inspirieren. Hat sich so langsam entwickelt und da ist jetzt sozusagen, da sprudelt es dann. Wenn man dann auf einmal loslegt, ich habe schon nach Folge 3 gedacht, ach, was mache ich denn jetzt? Ja, und jetzt ist es irgendwie, hat es, wie du sagst, so eine Dynamik entwickelt. Ich weiß aber auch, meine allererste Proberunde, weil ihr das auch erzählt habt, die war auch insofern spontan. Ich bin nach Berlin gekommen und dann war ich Montag, Dienstag und ich hatte das Gefühl, so, jetzt. Ich muss jetzt loslegen. Also ich muss jetzt loslegen. Ja. Und dann habe ich hier geguckt, wo ist ein Studio und habe dann gefragt, habt ihr eine Stunde Zeit, kann ich mal kommen? Und habe dann erstmal selber, also ich wollte einfach ausprobieren, wie fühlt es sich an, in ein Mikro zu sprechen, hatte ja noch gar nicht die Technik und habe dann so drauf losgesprochen. Und ich kann nur eine Sache sagen, am Anfang, obwohl ich das, ja mein Beruf ist und ich auch schon lange Sendungen füllen musste mit irgendwie eigenen Worten, fiel es mir am Anfang total schwer. Und ich dachte, ach du Jemini, du kriegst ja nicht mehr als 10 Sätze nacheinander zu einem Thema raus.
Ja.
Und dann habe ich nochmal angefangen und dann habe ich nochmal angefangen und dann auf einmal hat sich schon etwas besser angefühlt. Ja. Ja, und so ist es einfach.
Ich hatte bestimmt die ersten 40 Folgen immer Sodbrennen von der Aufnahme. Obwohl wir ja alles rausschneiden können, ne? Komisch.
Das ist so lustig.
Wie hat sich das geäußert? So leichtes Aufstoßen?
Ja, naja, dieses Geräusch, was so, also nicht, ja, nicht rülpsen, ne? So, ja. Es kommt ja keine Luft raus, aber immer.
Habe ich auch gehabt. Das,
ja.
Habe ich auch gehabt.
Ja.
Ich glaube, ich hatte es eben auch einmal schon in dieser Folge.
Schneid sie raus. Oder lässt du drin.
Oder lass es drin. Oh, Mädels, das ist ganz, ganz schön. Ich freue mich wahnsinnig doll, dass wir uns jetzt die Zeit genommen haben, dass ich euch ein bisschen zuhören konnte.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist voll schön zu sehen, was du dir hier für ein Projekt gebaut hast.
Ja, vielen Dank.
Ja, und es ist ganz, ganz toll zu sehen, was aus eurer Idee geworden ist, die da drüben im Nebengebäude entstanden ist und wo ihr dann beide den Schritt gewagt habt. Und ich glaube, alle Kollegen haben gedacht, um Gottes Willen, die kündigen beim Frühstücksfernsehen und machen jetzt nur noch dieses Podcast?
Radio, hat mir jemand gesagt. Ach so, du willst Fernsehen gegen Radio tauschen.
Genau, und es hat sich als sowas Tolles, Erfolgreiches, Freudespendendes herausgestellt. Ich danke euch sehr. Es war ganz schön,
Vielen
euch
Dank.
Zu sehen. Und ich
danke,
wünsche euch so, so viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke, es war richtig schön, mit dir zu quatschen.
Toll. Bis ganz bald. Ach, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Lust habt, dann hört natürlich mal bei Mordlust rein, aber das kennt ihr sicherlich. Abonniert meinen Kanal, schreibt mir eure Kommentare über Instagram oder als Mail an hey@mwmarlene.de. Ich freue mich irre doll über eure Anregungen und danke euch sehr fürs Zuhören.